Wir grüßen Sie an diesem Sonntag, unserem Erntedanktag, mit dem Psalmwort. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Wir singen das Lied 230, die Verse 1 bis 4.
Beten. Lieber himmlischer Vater, wir wollen dir heute danken. Und wir können immer nur staunen über die vielen Wunder, mit denen du uns überschüttest. Wir wollen dir danken für all das Gute, das du uns gibst, gerade auch in den natürlichen Dingen, in unserer Lebenskraft, in der Gesundheit, in Essen und Trinken, in dem, was uns Menschen geben, die mit uns zusammenleben. Aber wir loben dich oft nicht und wir preisen dich nicht. Und das tut uns leid, Herr, vergib uns das. Hilf du uns in diesem Gottesdienst, dass wir ganz neu deine Nähe erkennen, tagtäglich, auch in den äußeren Dingen des Lebens. Und dann sprich so zu uns, dass wir Menschen des Lobens und des Dankens werden. Wir haben auch viel Probleme mitgebracht und Schwierigkeiten. Es gibt viel, was uns bewegt und umtreibt. Wir wollen das jetzt jeder für sich in der Stille bei dir niederlegen. Herr, wir danken dir, dass du so freundlich bist und deine Güte ewig währt. Amen. Wir hören unsere Posaunen.
Ich lese vor aus dem Propheten Joel, Kapitel 2, Verse 21 bis 27. Dort dürfen wir einen Blick in die Zukunft tun, eine für uns Christen gute Zukunft. Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr kann auch Gewaltiges tun. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde, denn die Auen in der Steppe sollen grünen und die Bäume ihre Früchte bringen. Und die Feigenbäume und Weinstöcke sollen reichlich tragen. Und ihr, Kinder Zions, freuet euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet Frühregen und Spätregen wie zuvor, dass die Tennen voll Korn werden und die Keltern Überfluss an Wein und Öl haben sollen. Und ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß und Raupen gefressen haben, mein großes Heer, das ich unter euch schickte. Ihr sollt genug zu essen haben und den Namen des Herrn eures Gottes preisen, der Wunder unter euch getan hat, und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden. Und ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter Israel bin und dass ich, der Herr, euer Gott bin, und sonst keiner mehr. Und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden.
Thank you.
Unser Predigttext steht im Psalm 103. Wenn Sie es aufschlagen in Ihren Bibeln, Sie haben immer viel mehr noch, wenn es auch durchs Auge geht. Sonst bräuchten Sie auch zu Hause keinen Fernseher und könnten sich mit dem Radio begnügen. Im Auge nehmen wir noch viel mehr auf und vor allem beim Wort Gottes. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Herr, öffne unsere Lippen, dass wir dich richtig loben können. Amen. Ich muss zuerst einmal eine freche Behauptung aufstellen. Wir können das mit dem Danken und dem Loben nicht mehr. Fassen Sie das nicht als Kritik an Ihrer Persönlichkeit auf, aber unsere Erntedankfeste, das wissen wir selbst aus der eigenen Erinnerung, die waren schon zu Zeiten viel mehr gefüllt. Die kamen viel mehr von innen heraus, als gerade in diesen Tagen, wo wir so viel Güter haben, wie wohl noch überhaupt nie, auch in der Geschichte unseres Volkes und unseres Landes. Woher kommt das nur? Wenn wir an die Gaben denken, an Brot und an die Früchte, die auf dem Acker wachsen, an unsere Gärten, dann weiß jeder, er hat tüchtig schaffen müssen und wir haben uns anstrengen müssen. Das wurde teuer erkauft, viele haben ihre Gesundheit dran gegeben. Das geht ja heute alles nicht mehr so leicht, auch mit dem, was wir im Beruf erarbeiten, mit dem Geld, das sich auf unserem Konto sammelt. Und dann wachsen zusehends die wirtschaftlichen Sorgen. Wer weiß denn, wie das alles weitergeht? Ob die Stabilität erhalten werden kann? Oder ob die Inflation rapide zunimmt? Mit dem Danken, ja, ich will schon danken, sonst wären Sie ja heute nicht hier. Aber so voll aus Überzeugung kommt das alles nicht. Die Probleme wachsen uns über den Kopf und die Nöte, die damit zusammenhängen, die können wir heute einfach auch nicht auf die Seite legen. Und wenn wir dann den Psalm lesen, dann sagen wir, das muss aber einer gewesen sein. Wenn der so sprechen kann, bei dem sprudelt ja das Danken direkt aus seinem Herzen hervor, das quillt ja richtig über. Was war das bloß für ein Mann? Vielleicht war es ein reicher Krösus, richtig, es war ein König. Bei dem versteht man es noch, die haben ja keine Sorgen. Die können aus dem Vollen schöpfen. Aber das ist richtig. Nur Glückliche können danken. Und das heutige Erntedankfest geht der Sache nach, ob wir noch glücklich sind. Und da ist bei vielen von uns eine Not, dass wir mit uns selbst in Zwietracht leben, unglücklich sind. Dass uns der Beruf eine Last ist, die wir kaum mehr bewältigen können. Dass uns die irdischen Sorgen über den Kopf hinauswachsen. Darum möchte ich heute darüber predigen, nur Glückliche können danken. Und ein erster Punkt, es steht ja viel mehr in dem Psalm drin, aber mit drei Dingen, meine ich, ist dann unser Bedarf für heute Morgen einmal aufs Erste erschöpft. Wie kommt man aus der Schwermut heraus? Wir schaffen alle für unser Lebensglück. Wir wollen alle die Freude haben und wir wollen alle einmal mit unseren Erwartungen irgendwo weiterkommen. Sie haben Pläne geschmiedet in ihrer Familie oder für sich allein. Sie haben Gedanken, was alles noch verwirklicht werden muss zu ihrem Glück. Und da fehlt noch ein ganzes Stück. Und trotzdem sage ich, die fehlenden äußeren Dinge, die sind gar nie Ursache unseres Schmerzes. Das weiß ja heute jeder, dass man mit äußeren Dingen nicht sein Glück machen kann. Dass die äußeren Sorgen, so schwer sie uns auch oft bewegen, und ich weiß, dass viele von Ihnen heute Morgen auch bedrückt sind, dass das nicht die entscheidenden Nöte sind. Jetzt müssen wir uns doch noch einmal diesen glücklichen Mann anschauen, der diesen Psalm 103 gedichtet hat. Auch dieser Psalm stammt von David. Und Sie müssen sich das Bild ein wenig korrigieren lassen von diesem König, der aus dem Vollen schöpft. David, ein leidgeprüfter Mann. Seine Geschwister haben sehr hochmütig auf ihn heruntergesehen. Wer das mitmachen muss, der weiß, wie das einen verletzen kann, bis in seine innersten Gefühle. Sie haben nicht viel von ihm gehalten, sie haben ihn immer auf die Seite gedrückt als den Kleinen und Unwichtigen. Und dann hat er maßlos viel Unrecht aushalten müssen, ohne sich rechtfertigen zu können, als Saul ihm nachstieg. Und wenn hier heute Morgen Eltern sitzen, die mit ihren Kindern Probleme haben, das Maß von David werden sie gar nie erreichen. Ein Sohn hat die Schwester vergewaltigt, ein Sohn hat den anderen, den Bruder, ermordet, ein Sohn hat den Vater mit Schimpf und Schande vom Thron gejagt und hat die Frauen des Vaters geschändet. Das kann man überhaupt nicht erwähnen. War das alles in einem Leben drin? Der David kann doch nimmer danken. Der David muss doch mit Gott im Streit liegen. Warum hast du mir solche Kinder gegeben? Warum habe ich in der Erziehung alles falsch gemacht? Ich will doch nimmer danken. Wie soll man da Erntedankfest noch machen können? Was ist da bloß in unserem Leben kaputt, dass solche Dinge geschehen? Das ist doch unmöglich. Da kann man doch nicht hinsitzen und ein paar Loblieder singen, bloß weil die Tomaten so rot sind und weil die Rettiche so gut schmecken. Das geht doch tiefer, die Lebensnöte, unter denen wir es hier zerbrechen. Und ich denke, dass heute Morgen viele im Gottesdienst sind, die können gar nicht mehr danken und die können gar nicht mehr loben. Woher kommen denn diese schrecklichen Ereignisse alle im Leben Davids? War der denn böser als die anderen? War er denn schlechter als die anderen? Verstehen Sie es bitte, warum die Bibel immer wieder und immer wieder, auch wenn es uns nicht gefällt, den Finger darauf legt, dass unser Leben von einer dunklen Macht, vom Bösen beherrscht wird. Sie können ganz herrliche Pläne für Ihr Glück schmieden. Sie können Gedanken haben, was Sie alles mit Ihrem Leben machen. Und dann kommt das unheimlich Böse, wie eine große Macht und reißt alles in den Abgrund. Das hat David in seinen Psalmen so beschrieben, wie es wohl gar keiner mehr nachempfinden konnte nach ihm. Wie er wie in einer Schlammgrube steckt, aus der er sich nicht befreien kann. Und je mehr er in dieser Schlammgrube versucht, sich zu befreien, sinkt er nur tiefer hinein. Genau das sagt die Bibel an anderen Stellen auch immer wieder. Das mit dem Bösen ist nicht eine dunkle Schicksalsmacht, sondern das Böse hat eine ganz enge Verbindung zu unserem Leben, in der Sünde meines Lebens. Dass ich am Erntedankfest über Sünde rede, wird Ihnen aufs Erste fremd sein. Aber wenn wir unserem Glück auf die Spur kommen wollen, müssen wir uns auseinandersetzen, woher das Unheil, das Traurige und das Schwermütige unseres Lebens kommt. Und sie alle haben diesen Kampf und sie ringen mit den bösen Mächten. Und das ist jetzt der Irrweg, den an jeder wählt, dass er meint, er könne die Macht des Bösen in seinem Leben niederringen. Natürlich. Ich muss jetzt bloß gegen das Böse angehen. Ich muss Ihnen einen Satz sagen, den können Sie nur in der Kirche hören, den verstehen Sie nur über der Bibel. Wenn Sie gegen Sünde kämpfen, sind Sie schon verloren. Wenn Sie gegen Sünde ringen, kommen Sie erst recht unter die Räder. Ja, aber ich muss doch dagegen ringen. Hat die Bibel und Jesus immer wieder bestätigt. Sie können gegen die Sünde gar nicht kämpfen. Sie können gegen das Böse gar nicht kämpfen. Kennen Sie die Versuchungen bei Ihnen? Das weiß doch jeder von uns, wie das ist, wie das uns manchmal überfällt. Und dann will man dagegen angehen. Das schaffen Sie gar nicht. Der Teufel legt jeden lahm. Es gibt gar keinen frommen Menschen, der sagen könnte, ich bin über die Sünde hinausgewachsen. Das gibt's gar nicht. Weil wir alle so schwach und hinfällig und erbärmlich sind. Und dann kann ich nur eins tun, was David immer wieder tut. Wenn er vor Gott ganz offen das bekennt, meine Sünde ist immer vor mir, an dir allein habe ich gesündigt. Wasche mich rein, dass ich schneeweiß werde, entsündige mich, dass ich rein werde. Die Nöte, die David in seiner eigenen Familie gesehen hat, schlugen auf ihn zurück und hat immer nicht gesagt, ach, das sind meine bösen Kinder, sondern das ist mein Wesen, das ich sehe an dem anderen, was geschieht. Es ist heute eine so andere Art in unserer Gesellschaft, dass man so deutlich die Schäden woanders zeigen kann. Christen müssen immer schweigen und an sich denken. Und Eltern zerbrechen schier an dem, was sie an Kindern versäumt haben. Und wir leiden an den Spannungen, die wir haben mit den anderen Menschen. Und dass kein Friede ist in unseren Häusern, in unseren Beziehungen, die wir haben. Was ist mein Leben? Darum können wir doch nicht danken. Hat nicht David das in diesem Psalm so klar beschrieben, wenn er davon spricht, was ist unser Leben? Es ist wie Gras. Es blüht kurz auf, wie eine Blume auf dem Felde. Und dann da draußen, jetzt haben sie doch den Sturm, wie er heute weht. Die halben Blumen von unserem Balkonkästen hat's heruntergerissen. So ist das Leben. Und darum kann man doch nicht danken. Sitzen einige unter uns heute im Gottesdienst. Die sind so bedrückt von der Krankheit, die können nicht danken. Die spüren diese unheimliche, schwere Krankheitsmacht in ihrem Leben. Und die spüren, mein Leben ist wie Gras, wie eine Blume, das blüht zwar kurz auf, aber ich kann doch nicht danken. Warum kann der David denn danken? Wie kommt er aus der Schwermut heraus? Er schaut auf den Herrn, der dir alle deine Sünden vergibt. Sie können mit der Sünde nicht fertig werden, aber Sie können sich in die Hände Gottes als Sünder fallen lassen. Sagen, Herr, ich bin ein schlechter Mensch und ich habe alles falsch gemacht, aber ich darf dir gehören und deine Vergebung deckt alles zu. Sie müssen doch nicht erst kämpfen, bis sie rein werden. Sie können doch heute den Frieden Gottes annehmen. Und darum war David fröhlich, obwohl in seinem Leben so viel Verkehrtes und Gemeines drin war. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt, alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Heute fragen so viele Leute, was denn Lebenssinn und Lebensziel ist. Sie wollen aussteigen aus der Gesellschaft, sie haben gar keinen Mut mehr und sagen, für was lohnt sich eigentlich noch zu leben? Doch nicht bloß wegen der modernen Welt kommen die Fragen. Wozu lohnt sich zu leben? Dass Gott seinen Sohn für mich gegeben hat, weil er meine Schuld zudecken will, weil er über meinem schwierigen und von Bösem belasteten Leben eine Decke breiten will. Das ist die Zusage heute am Erntedankfest, das uns so fröhlich macht. Wir dürfen vor den Gott treten, der uns mit lauter Gutem überschüttet. Und dieser Gott hat Gedanken des Friedens für jeden von uns. Und er ruft uns in seiner Liebe. Das Zweite, wir werden außerordentlich geehrt. Da spricht David davon, wir werden gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist ein interessanter Moment, wenn heute ein Mensch als König gekrönt wird. Da wird ihm also die Würde gegeben. Eine Königskrone erinnert an das Große, die Aufgabe, die ihm zugewiesen wird, an die Macht, die ein Mensch bekommt. Aber krönen mit Gnade? Die Gnade ist doch etwas Peinliches. Gnade, das haben Leute nötig, die im Gefängnis sitzen. Die warten auf die Begnadigung, dass sie 3 Jahre früher raus dürfen. Was ist das, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit? Wir sind doch nicht auf Barmherzigkeit angewiesen. Wir sind in unserem Leben sehr stolz auf unsere Errungenschaften. Und am Erntedankfest soll man es ruhig aussprechen, dass unser Volk sehr stolz ist, dass wir eine führende Wirtschaftsmacht sind und dass wir in der Landwirtschaft Überschuss produzieren und dass alle zu essen haben in unserem Land und dass wir eine gute Sozialordnung haben. Wir sind doch stolz auf diese Dinge. Wieder setzt die Erfahrung Davids wo ganz anders ein. Er sieht sein Leben verfehlt gelebt. Sie sind so lange nie auf dem Boden der Tatsachen, solange sie nicht merken, wie ihr ganzes Leben vor Gott verfehlt gelebt ist. Und wenn man darüber wach wird, da weiß man gar nicht mehr, wie man weitermachen soll. Mich wundert es nicht, dass heute viele Menschen sich das Leben nehmen. Aber das ist nicht nötig. Das ist das Allerschlimmste. Genau da, wo ich die Krone der Gnade mir aufsetzen sollte, dass Gott sagt, ich kröne dich. Du bist trotzdem würdig. Kann denn ein David nach den vielen dunklen Dingen seines Lebens noch ein Diener Gottes sein? Ja, weil ihn Gott krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Gott redet ganz groß von Menschen. Und Menschen sind bei Gott nie abgewertet als fehlsame und untaugliche Leute. Wie hat Gott unseren irdischen Leib in die Höhe gehoben, gewürdigt, indem er seinen Sohn hineingab in dieses irdische Fleisch und Blut? Und ihr Leben ist nie so aussichtslos, als dass Gott es nicht ganz neu machen könnte. Das ist ein Schritt, dass ich nun diese Gnade annehme, mich krönen lasse mit Gnade und Barmherzigkeit. Diese Gnade heißt, vergeben ist alle Schuld. Und er legt seine segnende Hand auf mich. Und dann wird erzählt, wie das Veränderungen bedeutet im Leben, der deinen Mund fröhlich macht, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Ja, dass das mit der Freude bei uns nicht klappt. Noch einmal, irdische Dinge, selbst eine Gehaltserhöhung, selbst wenn der öffentliche Dienst sein Prozent wieder draufkriegt, das macht nicht die Freude aus. Sondern ob ein Mensch dies erkennt, Gott krönt mich. Dann können die Menschen sie sogar durch den Dreck ziehen. Sie wissen, ich habe doch von Gott meine Ehre und meine Anerkennung. Was kümmert mich das? Was tut mir das weh? Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Die Bibel hat, und das habe ich schon ein paar Mal Ihnen gezeigt, die Bibel hat eine ganz große Meinung vom Alter. Dass alte Menschen junge an Vitalität bei weitem übertreffen können. Weil bei Gott nicht die Jahreszahlen zählen, sondern dieses quellfrische Leben aus Gott. Dass du wieder jung wirst wie ein Adler, der sich mausert und der dann wieder anfängt in seinem Jugendleben, in seiner Kraft aufzuschwingen, sich noch einmal große Bahnen zu ziehen. Das gibt es, dass Gott Menschen befähigt und beflügelt, wie wir es in unserer Sprache sagen. Und dann kann ich am Erntedankfest all die Gaben nehmen und sagen, nicht der Rettich und nicht die Gurke, die da liegt und nicht der Salat, sondern das alles ist ein Zeichen deiner Liebe. Die Krone ist das Schönste, aber das andere gehört doch auch dazu, weil alles aus der liebenden Hand Gottes kommt. Nur Glückliche können preisen. Drittens, das führt in eine neue Lebensfreude hinein. Ich weiß, wie viel bei uns heute bedrückt und traurig sind über den schweren Kämpfen, aus denen sie herauskommen, wie sie sich kaum befreien können. Manchmal erinnert mich der Lebenskampf an so ein Strampeln im Sumpf, wo man sich herausdrücken will und endlich auf die Höhe kommen will. Aber dann kommt das große Erleben und Erfahren. Wenn Gott mich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, dann führt er mich hinein in neue Lebensaufgaben der Herrschaft, Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Sie können erfahren, genau dort, so wie es David im Rückblick auf sein Leben tut. Auch wenn 2 Jahre lang der Saul mit ihm gespielt hat und ihm das Leben nehmen wollte, Gott trat für ihn ein und im Verborgenen gehen Gottes Pläne weiter. Seine ganz neue Lebensfreude da. Gott gibt mir nicht bloß die Gaben zur Fütterung meines Leibes, sondern Gott schafft mir den Lebensraum. Und er hat diese große Geduld gehabt, diesen langen Atem, um zu warten auf die großen Erfüllungen der Zusagen Gottes. Er hat seine Wege Mose wissen lassen. Er hat dem Mose damals durch die Wüste auch den Weg gebahnt. Und er heilt alle deine Gebrechen. Und er weiß, wie schwach wir sind und kaum diesen Weg gehen können. Und dann zeigt David noch einmal, woher diese große Freude kommt. Und dann richtet er noch einmal den Blick auf und zeigt hinauf zum großen Firmament und sagt, zuerst einmal, sofern der Morgen ist vom Abend, so weit wie Ost und West auseinanderliegen, so weit wegwirft Gott die dunklen Einflüsse in unserem Leben, so weit kann Gott die Macht des Bösen zurückdrängen aus unserem Leben. So weit. Und dann spricht er davon, dass dieses Firmament sich über uns spannt, die Gnade Gottes wölbt sich über uns. Die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. So hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über die, so ihn fürchten. So weit der Himmel ist, es gibt keinen Ort in dieser Welt, wo sie sich nicht geborgen wissen dürfen unter den segnenden Händen Gottes. Es gibt keinen dunklen Platz, wo sie sagen könnten, ich bin ausgeschlossen von der Güte Gottes. Und noch ein Bild nimmt David, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Und das gab ihm einen Stich ins Herz. Das war ja sein größter Fehler, dass er dem Absalom gegenüber nie konsequent war. Er hat bei dem Absalom immer statt konsequent das Böse zu strafen nachgegeben. Und das war sein väterliches Herz. Er hat immer gehofft, Absalom könnte den Weg zurückfinden. Und darum hat David das Bild genommen von dem barmherzigen Vater. Es gibt ja viele hier, die sagen, ich habe die Väter gar nicht so barmherzig erlebt, sondern als wüste Tyrannen. Darum wollte ich das kurz erklären, warum David hier vom Vater spricht. Nicht, weil er an die irdischen Väter gedacht hat, sondern er war ein großer Vater. Mit einer ganz heiligen Liebe für seinen Absalom und seine anderen Kinder. Aber nun sagt er, noch viel wunderbarer ist die Liebe Gottes des Vaters. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Es wird in unseren Tagen viel gesprochen von den Gefahren, die in der Zukunft liegen. Es wird gesprochen von der Bedrohung des Friedens. Es wird gesprochen von den Waffen, die zubereitet sind. David spricht von denen, die Gott fürchten. Die Gott mehr fürchten als Atomwaffen. Weil sie wissen, Gott ist nicht bloß der landwirtschaftliche Lieferant zur Fütterung unseres Leibes, sondern wir stehen am Abgrund und wir können in die Tiefe stürzen. Und die größte Gefahr, die unserer Menschheit droht, ist, dass wir ins Gericht Gottes gehen. Und die vielen anderen Dinge, die wir fürchten, die kommen erst von dem allem heraus. Denen, die ihn fürchten, die können Gnade Gottes erfahren und erleben. Und bei denen ist dann das Erntedankfest auch nicht ein äußeres Feiern, wo man bloß an den paar Blumen stehen bleibt und über Blüten spricht, sondern wo man danken kann. Ja, das ist wahr, in dieser Welt ist der Teufel los. Und der Teufel hat uns längst alle im Griff. Darum haben wir in unserem Leben so viel Trauriges. Darum sind wir so in Kämpfe gestellt. Darum sind wir in der Schwermut, weil wir dauernd erliegen. Aber ich darf heraustreten, weil Gott meine Sünden vergibt. weil er mich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und wer das annimmt, der darf in die Weite gehen, der darf sein Leben neu leben, mit Gott, unter seiner segnenden Hand, unter der Gnade Gottes. Nein, Gnade ist kein abgegriffenes Wort. Gnade ist das, was uns überhaupt wieder Mut und Hoffnung gibt. Gnade gibt uns Zuversicht auch für die Zukunft, dass wir fröhlich unsere Straße ziehen können. Lobe den Herrn, meine Seele. Nun sagt David, komm, mach mit. Du Seele, die du manchmal so niedergedrückt bist, lobe den Herrn, preise Gott. Eigentlich heißt das Loben ja im Urtext, segne Gott. Gib das ihm zurück und danke ihm und lebe unter seinem großen und mächtigen Segen. Amen. Singen wir vom Lied 188, lobe den Herrn, o meine Seele, die Verse 1 und 2. Nun lob mein Seel den Herrn. Beten. Du, unser himmlischer Vater, du hast Dinge aufgerührt, wo ja unsere verborgenen Nöte alle liegen. Warum uns das Leben oft so eine schwere Last ist und wir das alles nicht mehr bewältigen können. Wir flüchten uns oft zu solchen trügerischen Träumen, als ob wir das meistern können. Und dann deckst du es auf, dass wir versklavt sind, hinein in das Dunkle und selbst nicht herauskommen. Danke, dass wir uns jetzt einfach unter deine Vergebung stellen dürfen. und dass deine Gnade jedem gilt. Du kannst so zu uns sprechen, dass wir es annehmen und begreifen. Wir sind gekrönt mit deiner Gnade. Du willst bei uns das Alte alles auslöschen. Und wir stehen vor dir als Menschen voller Schuld und voller Sünde und sind doch angenommen und für würdig gehalten, etwas Neues zu tun in dieser Welt, mit deiner Gnade. Wir wollen dir danken auch noch einmal für all die Gaben des Leibes, die du uns geschenkt hast. Wir wollen ganz neu unter deiner Gnade uns freuen an deinem Geschenk, an jedem Tag, an jeder Stunde, die du uns gibst, an unseren Körpergaben, an unserer Natürlichkeit, an Essen und Trinken, wollen wir uns freuen, weil es deine guten Gaben sind, die alle von dir rein erschaffen sind. Hilf uns zu einem neuen Bezug auch zur Natur, die uns umgibt, zur Welt, in der wir leben, dass wir sie entdecken als deine von dir schön und wunderbar geschaffene Welt. Und dass wir ein Stück weit sie zurückbringen dürfen in deine Ordnung, in deinen Frieden. Geh du mit uns in diese Woche hinein, wenn wir in unseren Familien oder an unserem Arbeitsplatz sind, wenn wir mit anderen Menschen reden oder mit Freunden zusammen sind, dann gib, dass unser Mund Gutes reden kann. Du kannst die Macht des Bösen allein eindämmen in deiner Vergebung. Und wir dürfen auf dich schauen und an deinen Sieg glauben. Wir wollen auch Fürbitte tun für alle, die krank liegen, und besonders an diesem Tag auch für die vielen Menschen in der Welt, die nicht satt werden. Zeige uns, wie du uns Möglichkeiten in die Hand gibst, damit wir ihnen helfen können, in deinem Auftrag und in deinem Namen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir nehmen Platz und hören jetzt zuerst die Abkündigungen, wenn ich unsere Frau Ludwig bitten darf, dass sie die Kinder dann vom Kindergarten holt, die uns noch hier grüßen wollen. Wir haben hinten unsere Notizenzettel aufliegen, dort wo die Gesangbücher sind. Die, die heute zum ersten Mal da sind oder längere Zeit nicht da waren, die brauchen den. Da stehen alle wichtigen Sachen drauf. Zusätzlich wäre nur wichtig, morgen ist um 7:45 vor der Kirchengemeinderatssitzung eine Sitzung des Kirchbauvereins. Das ist ein alter Trägerverein für Aktivitäten unserer Gemeinde. Und da wird hiermit öffentlich eingeladen zu dieser Mitgliederversammlung. Am Dienstag um 20 Uhr spricht Oberkirchenrat Dr. Basse. Er hat dieses Jahr einen Besuch in Vietnam gemacht. Das war ja eine Zeit lang groß im Munde aller Menschen. Er kann uns berichten, was ist heute in Vietnam los. Am nächsten Sonntag um 15 Uhr haben wir unseren alten Mittag. Da möchten wir alle einladen, auch über die Grenzen unserer Gemeinde hinaus, so von 65 Jahren ab. Wir freuen uns, dass Dr. Rothe unter anderem einen Beitrag gibt mit dem Thema, wie unsere Generation das 20. Jahrhundert erlebt hat. Dann wirken unsere Chöre mit und Jugendgruppen wirken mit und wie immer um 15 Uhr. Nein, Sie sind da. Wir sind da nicht.
Auch wir in diesem Dankgottesdienst dabei sein dürfen und mit Ihnen Gott danken und loben für all das, was er uns schenkt. Wir wollen dies nun tun, indem wir unsere Lieder singen.
Wir freuen uns, wir singen und singen Gott sei Dank. Ich freue mich, Gott springe und singen Tag und Nacht. Ich habe keine.
zuerst bloß noch danke, das habt ihr so schön gemacht, dass es eigentlich schade ist, dass wir das nicht öfter haben. Das bei dem Ich springe, da hätte ich noch wolle, dass er einen großen Satz macht. Da wäre es richtig schön gewesen. Wir wollen auch unseren Mitarbeitern im Kindergarten danken. Auch Ihnen, liebe Eltern von unseren Kindergartenkindern, für die gute Zusammenarbeit. Wir sind immer dankbar, wenn das mit der Elternschaft auch so geschieht, dass es Ihnen und uns eine Freude ist. Und das ist schön, wenn wir das in der Gemeinde auch einmal so erleben dürfen. Wir wollen nachher nach dem Segen die Kinder zuerst rausgehen lassen und dann erst, wenn sie so lange noch einen Moment sich gedulden. Wir singen noch miteinander, weil die Kinder hier mitsingen, 347, 1 und 2. Das könnt ihr doch auch singen, lobe den Herrn, alle die ihn ehren. Wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.